Wunderschönen guten Morgen von meiner Seite aus. Schön mit euch zusammen den Herrn zu preisen. Schön die Gegenwart Gottes zu erleben. Ich habe diese Woche für euch gebetet und gefragt, Herr, was ist dran heute Morgen? Was braucht die Gemeinde? Was möchtest du heute Morgen der Gemeinde sagen? Ich habe so den Eindruck gehabt im Gebet, dass ich euch ein bisschen stärken, ermutigen soll zum Thema der Gemeinde des Herrn. Im Sinne von, was machen wir hier überhaupt? Gute Frage, oder? Ja. Was soll das Ganze überhaupt? Ist vielleicht das Zeitalter von Gemeinde vorbei? Lohnt sich das, als Gemeinde sich zu sammeln und so wie heute Morgen zusammenzukommen und den Herrn zu preisen? Wäre es nicht schöner, ins Bodybuilding-Studio zu gehen zum Beispiel? Oder Waldlauf zu machen oder lang auszuschlafen oder sonstige Dinge? Bringt es das überhaupt? Was soll das Ganze? Und ich habe so ein paar Gedanken und ich weiß nicht, wie weit ich kommen werde. Ich werde mich an die Zeit halten und so weit, wie wir kommen, so weit will ich gehen. Auch denke ich, dass der Geist Gottes zwischendrin einfach auch Impulse gibt. Und so lade ich euch ein, euer Herz zu öffnen, euren Geist zu öffnen, dass der Herr zu dir sprechen kann. Dass der Herr dich erquicken kann und stärken kann. Es ist sein Ziel, dass wir ermutigt und gestärkt aus diesem Gottesdienst hinausgehen mit einer Schau, die er hat. Dass das unser Herz wieder erfüllt und ergreift. Vielleicht auch an den Stellen, wo wir müde geworden sind. Die Gemeinde des Herrn, eine zerstreute Priesterschaft, eine gesammelte Bürgerschaft, eine kraftvolle Gemeinschaft. Das ist die Gemeinde des Herrn. Was ist eigentlich Gottes Absicht? Vielleicht die nächste Folie bitte. Gottes Traum. Was ist Gottes Traum? Gott hat eine Vision. Gott hat eine Vision. Gott hat eine Vorstellung. Und zwar möchte Gott zum Beispiel, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Genau, Detlef passt auf, sehr gut. Danke. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt, wenn der Herr auf diese Erde schaut, dann ist es ihm nicht egal, was hier abläuft. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Es ist ihm nicht egal, in welchem Zustand du bist. Er kennt deine Gedanken von Ferne, sagt das Wort Gottes. Und es ist seine Herzensleidenschaft, den Menschen zu helfen. Und zwar allen Menschen. Nicht nur ein paar besonders Auserwählten, nicht nur die Schönen und Reichen dieser Welt, auch nicht nur dem Volk Gottes, sondern er möchte allen Menschen helfen. Das ist seine Schau, seine Vision. Und immer wieder sehen wir im Wort Gottes, dass er einen Ansatz gemacht hat, dass allen Menschen geholfen werde. Nicht nur den Auserwählten, sondern allen Menschen geholfen werde. Gott sieht deinen Zustand. Er hat auch gesehen, dass du diese Woche Selbstmordgedanken hattest. Eine Person von euch hier heute Morgen. Es entgeht ihm nicht und er leidet darüber. Er sagt, du sollst leben. Du sollst nicht sterben. Dein Leben ist nicht vorbei. Es ist nicht so, dass du dein Leben hinwerfen musst. Ich sehe dich. Mir fällt auf, wenn ein Spatz vom Himmel fällt. Und es interessiert mich, sagt der Herr. Und ich habe die Haare auf deinem Haupt gezählt. Das habe ich noch nie gemacht. Das ist immer so stressig. Aber der Herr nimmt diesen Stress auf sich. Ja, er nimmt diesen Stress auf sich und zählt deine Haare. Und sagt, huch, wieder eins weniger. Das sind Bilder, die die Bibel gebraucht. Natürlich. Aber das zeigt dieses tiefste Interesse Gottes an jedem einzelnen Menschen. Gottes tiefstes Interesse an dir. Und zwar nicht nur, bin mal gespannt, wie es dir heute geht, sondern ich will dir helfen. Gott hat eine Vorstellung, eine Schau davon, auch was es bedeutet, wenn allen geholfen ist. Wie würde die Welt aussehen, wenn Gottes Wille geschehen würde? Wir können ein bisschen so hineinriechen in die Anfangskapitel des Wortes Gottes, in der Schöpfungsgeschichte. Da wird so ein bisschen so, kriegen wir so eine Ahnung davon, so ein Gespür davon, von dem, wie es sein kann, wenn Gottes Wille geschieht. Es ist nicht der furchtbare Gott im Sinne von, er hat Freude dran, wenn wir leiden. Es ist der Gott, der in der Kühle des Abends durch den Garten geht und die Gemeinschaft mit dem Menschen zutiefst und innigst liebt. Und er ihn sucht, wenn er sich vor ihm versteckt. Er sagt, Adam, wo bist du? Adam, ich such dich. Adam, meine Liebe geht aus zu dir. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht. Es ist ihm nicht egal, wie es dieser Welt geht. Gott hat eine Schau, Gott hat einen Traum, Gott hat eine Vision. Er möchte, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Warum? Denn Wahrheit macht frei. Und wenn wir in die Wahrheit Gottes, die Offenbarung Gottes kommen, wenn wir mehr von dem erkennen, was eigentlich Wahrheit ist, dann fallen die Fesseln von uns ab, die uns binden, die uns plagen, die uns einschränken und einengen. Was sind die Ketten und Fesseln? Kennst du sie überhaupt in deinem Leben? Was für eine herrliche Freiheit könnte es geben, wenn wir die Fesseln nicht hätten, die uns immer wieder binden, die Sorgen, die Ängste, die Süchte, was uns alles so bindet. Und die Wahrheit, sagt die Bibel, macht frei. So deshalb, zur Erkenntnis der Wahrheit zu kommen, bedeutet, in die Freiheit zu kommen. Und Gottes Sehnsucht ist, dass wir in die herrliche Freiheit kommen, die er uns eigentlich gegeben hat. Und dass wir nicht Geplagte sind und Gebundene sind, sondern frei das Leben leben und gestalten zu können, das er eigentlich für uns hat. Und er sieht es für dich und er sieht es auch für die, mit denen du Tag für Tag zusammen bist. Vielleicht kriegen wir auch ein bisschen so ein Feeling dafür, wieder neu, was Gottes Herz ist für die Menschen um uns herum. Vielleicht regen sie dich auf, deine Nachbarn. Sag, hoffentlich gehen die bald weg. Versuch mal zu sehen und zu spüren, was ist denn Gottes Blick zu ihnen? Was ist Gottes Blick zu ihnen? Gott möchte Wiederherstellung. Aber wie macht das denn? Wiederherstellung aller Dinge. Also Gott hat einen Traum, Gott hat eine Vorstellung, Gott hat eine Vision. Was ist seine Methode? Wie geht er vor? Gottes Methode sind Menschen. Wie handelt Gott in dieser Welt? Durch Menschen. Durch Leute wie dich und mich. Und er hat seine Methode nie geändert. Also wenn ich Gott wäre, sage ich, jetzt reicht's mal. Wenn wir so durch die Menschheitsgeschichte gehen, durch die Geschichte des Volkes Gottes, Menschen, die er berufen hat, Menschen, die er erwählt hat. Und wie viele Male haben sie versagt und nicht getan, was Gott sie beauftragt hat zu tun. Und Gott hat wieder Menschen erwählt. Und Gott hat sogar gesagt, die Berufungen reuen mich nicht. Das heißt, wenn ich eine Berufung ausgesprochen habe, dann ist es nicht so sagen, ach Mist, habe ich mich getäuscht. Oder wenn du dich anders entwickelt hättest, dann. Sondern Gott weiß, was er tut und seine Berufungen gereuen ihn nicht. Hat Gott dich berufen, hat Gott dich erwählt, dann hat er seine Meinung bis zum heutigen Tag nicht verändert und er wird sie nicht verändern. Aber in welchem Zustand bin ich? Kann Gott mich so gebrauchen? Er hat dich erwählt und er wusste, wen er erwählt. Er wusste, wen er erwählt. So, ich spüre auch, dass der Geist Gottes manchen von euch heute Morgen sagen muss, du hast deine Berufung, Bestimmung, etwas, was ich in dein Leben hineingelegt habe, wo ich dich gerufen habe und sage, ich möchte durch dich handeln und wirken, wo ihr es so ein bisschen zur Seite gestellt habt. Vielleicht aus Frust, vielleicht aus Versagensängste, vielleicht, weil ihr euch für unwürdig erachtet, vielleicht, weil ihr gar nicht mehr dran gedacht habt. Und der Herr möchte dich heute Morgen neu dran erinnern, sag, habe ich nicht zu dir geredet? Hat nicht mein Geist dich berührt? Habe ich nicht zu dir gesprochen und gesagt, heute habe ich dich erwählt, heute habe ich dich gerufen, ich habe dich erwählt, nicht du hast mich erwählt. Meine Augen sind ausgegangen zu dir und ich habe zu dir gesprochen und mein Geist hat dich bewegt und berührt. Weißt du noch? Kannst du dich erinnern an diese Momente, wo der Geist Gottes auf dich gekommen ist und du spürtest das Reden Gottes und er sagte zu dir, ich brauche dich. Ach ja, du kannst auch ohne mich. Ja, ich könnte, aber ich will nicht ohne dich. Ich will nicht ohne dich. Gottes Methode sind Menschen. Gott hat es in Jona gebraucht, nur um ein Beispiel rauszupicken. Diesen Feigling. Und er sendet ihn, um eine ganze Stadt zu retten. Und die Viecher mit dazu. Die Menschen und die Tiere. Eine ganze 100.000 Mann Stadt zu retten. Einen Mann. Sag, Jona, ich brauche dich in Ninive. Jona, fang an, das zu sagen, was ich dir aufs Herz lege. Und Jona sagt, kein Bock. Zu den Heiden, ich habe anderes zu tun. Ich habe keine Lust. Und haut ab nach Spanien, Richtung Spanien. Und ihr wisst die Story. Gott schüttelt ein bisschen am Schiff, Meer und Wellen und all diese Sachen. Und Jona erkennt sofort und sagt, es ist meinetwegen. Ich bin abgehauen, ich bin dem Herrn davongelaufen. Ich hatte keine Lust, ich sehe es auch gar nicht ein, die sollen ihre Schuld ertragen. Die Leute von Ninive sind doch selber schuld. Hätten sie anders gelebt? Und der Herr bringt ihn dazu, dass er wieder umkehrt. Und er macht da Halt, sogar relativ unwillig. Ja, geht er durch die Straßen Ninives und sagt, das Gericht kommt, wenn er nicht umkehrt. Aber das Interessante ist, wenn Gott jemand erwählt, hat es Kraft. Es ist nicht mal unser Zustand, der entscheidend ist, sondern Gottes Ruf und unser Gehorsam. Ja? Also dieses Beispiel Jona ist ja schon frappierend, weil diese Lustlosigkeit, und dann setzt er sich, nachdem er so ein bisschen rumgepredigt hat in der Stadt, setzt er sich auf den Berg unter diesen Baum da und wartet im Prinzip drauf, die werden sowieso nicht umkehren. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn da das Donnerwetter Gottes über sie einherfällt. Ja? Und er hat sich eigentlich so richtig gefreut, dann bin ich wirklich Schadenfreude und es ist eine gute Show, ja, was soll man sagen, wie der Herr so eine Stadt zerstört, das habe ich noch nie gesehen. Ach, bin ich gespannt. Und Gott fängt dann zu ihm zu reden und sagt, sag mal Jona, hast du mein Herz nicht erkannt? Weißt du nicht, wie es mir geht? Das sind über 100.000 Leute und viele Tiere. Meinst du, ich habe Freude daran, einfach zu sagen, weg? Selber schuld? Hättet ihr anders gelebt? Hättet ihr auf mich gehört? Meinst du, ich hätte Freude daran? Ich leide. Ich will, dass allen Menschen geholfen wird. Dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass sie umkehren können. Dass sie wieder leben. Dass sie wieder Freiheit haben. Dass wieder Glück und Freude und Wonne in dieser Stadt ist. Das ist doch mein Herz. Hast du nicht mein Herz erkannt? Und Jona fängt dann ein bisschen umzudenken. Und die Stadt wird errettet. Durch einen Mann. Durch einen Mann. Gottes Methode sind Menschen. Klicken wir eins weiter, bitte. 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es, ihr seid. Und er spricht hier zur Gemeinde des Herrn, er spricht zu uns heute Morgen. Ihr seid das auserwählte Priestertum. Ihr seid ein königliches oder ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Wow. Ein königliches Priestertum. Jetzt müssten wir im Prinzip innerlich schon uns erheben. Ein königliches Priestertum? Ihr seid ein heiliges Volk. Und ich empfinde, das ist auch so ein Gespür, was ich in meinem Geist habe, dass manche von euch und vielleicht auch wir als Gemeinde insgesamt wieder aufstehen in unserer Kraft, in dem, wer wir sind. Aber ich fühle mich nicht so, Herr. Und mein Zustand ist auch nicht königlich. Aber du bist es. Und manchmal müssen wir leben, was wir sind. Manchmal müssen wir leben, was wir sind. Erst verstehen, wer wir sind und dann leben, was wir sind. Und wir erleben dann auch, dass wir tatsächlich sind, was wir sind. Im Gehen, im Tun, im Handeln, im dementsprechend Agieren. Ein königliches Priestertum. Und was mich immer begeistert, nur auch um hier ein biblisches Beispiel rauszunehmen, was mich schon immer begeistert hat, ist die Geschichte, wo Abraham zur Seite genommen wird vom Herrn, Besuch von diesen Engeln, und Abraham wird zur Seite genommen und Abraham sagt, oder Gott sagt zu Abraham, ich werde diese Stadt Sodom und Gomorra zerstören. Ich habe jetzt genug, jetzt reicht's. Bevor dieses Gift sich weiter ausbreitet, jetzt ist Schluss. Aber Gott tut nichts, ohne es vorher mit seinen Leuten zu besprechen. Ich kann gar nicht ausdrücken, wie mich das begeistert. Das heißt, was immer Gott auf dieser Erde tut, er möchte es vorher mit dir und mir besprechen. Er sagt, das habe ich vor. Das ist in meinem Herzen. Jetzt reicht es, ich kann nicht mehr anders. Jetzt muss ich Unheil eingrenzen. Und Abraham, als er merkt, was Gott vorhat, er hatte, weil er mit Gott in Beziehung stand, hatte er dieses Herz Gottes. Er sagt, Herr, das entspricht, das kannst du doch nicht machen. Und er fängt an, mit Gott zu verhandeln. Priesterschaft ist, zwischen Gott und den Menschen zu stehen. Er sagt, Herr, das sind Leute, Sodom und Gomorra, hier ist meine Verwandtschaft. Das kann doch nicht sein, dass du die zerstörst. Herr, ich stehe dazwischen. Und ich ringe mit dir und ich handle mit dir. Und Gott anerkennt sein Priestertum. Deshalb sagt der Herr nicht, ist mir völlig egal, ich gehe an dir vorbei. Sondern Gott anerkennt unser Priestertum und möchte deshalb mit uns reden über die Dinge, die er vorhat, was in seinem Herzen ist, was ihn bewegt. Und er möchte es nicht einfach an uns vorbeitun, sondern er möchte uns mit einbeziehen. Aber mein Eindruck ist, dass wir oft dafür gar kein Ohr haben. Ja? Dass wir denken, ja gut, macht sowieso, was er will. Und die Leute machen auch, was sie wollen. Aber wir sind ein königliches Priestertum. Ein Priestertum, der Priester ist jemand, der zwischen Gott steht oder der besser vor Gott steht. Für andere. Ein königlicher Priester ist einer, der regiert. Melchisedek war ein König und Priester. Wir sind in dieser Priesterschaft von Melchisedek. Es ist ein bisschen heavy jetzt, aber im Hebräerbrief könnt ihr das nachlesen. Ein königliches, heißt, wir regieren auch. Wir haben Einfluss. Es macht einen Unterschied, ob es uns gibt oder nicht. Und Abraham fängt an, mit Gott zu streiten, mit Gott zu verhandeln. Sagt, Herr, das können wir nicht machen. Und wenn da 50 Gerechte sind, Herr, vielleicht ist es gar nicht so schlimm in der Stadt, wie du sagst. Vielleicht steht es gar nicht so schlimm um meine Verwandtschaft. Vielleicht steht es gar nicht so schlimm um meine Stadt, um meine Nachbarschaft. Und sagt, wenn 50 Gerechte, das müsste doch reichen, um die Stadt zu retten. Und sagt, okay, 50. Und denkt, aber 50 ist schon eine Menge. Und er handelt Gott runter bis auf 10. Und Gott macht mit. Das finde ich absolut faszinierend. Gott macht mit. Gott lässt sich auf die Verhandlung ein. Und das macht er bis zum heutigen Tag. Fang mal an, mit Gott zu verhandeln. Du kannst ihm manches herausringen. Ja, das ist eine seltsame Geschichte, ich weiß schon. Aber die Bibel gibt uns einige Beispiele davon, dass Gott sogar formuliert in unserer Sprache, aber dass Gott seine Meinung ändert. Dass Gott seine Meinung ändert. Das kann fast nicht sein. Und doch sagt es die Bibel. Und warum ändert er seine Meinung? Weil er mit seinen Partnern, mit seinen Priestern spricht und sagt, Herr, das kann man so nicht machen. Du weißt es doch eigentlich, Herr. Es geht doch so nicht. Und er sagt, 10 Gerechte. Das Blöde war, entweder Abraham hat nicht weitergemacht, ich weiß nicht. Es gab keine 10 Gerechte. Es gab keine 10 Gerechte in Sodom und Gomorra. Aber hätte es 10 Gerechte gegeben, wäre Sodom und Gomorra heute noch da, auf der Landkarte. Es gibt hier 10 Gerechte, oder? Vielleicht besteht eine Stadt, eine Firma, ein Unternehmen, ein organisatorischer Zusammenhang, eine Verwandtschaft, eine Familie. Vielleicht ist sie deshalb noch nicht zerfallen, weil es ein paar Gerechte unter ihnen gibt. Ein paar Gottesfürchtige. Ein paar, die doch nicht aufgehört haben zu beten und ihre heilige Hände emporzuheben. Und es ist meine Erkenntnis zutiefst, wo ich durchs Land reise. Und ich merke, in solchen Landstrichen wie hier, gibt es eben immer noch die betende Oma. Halleluja. Die gibt es in anderen Landesteilen nicht. Da hat es seit Generationen keinen Glauben gegeben. Und da ist niemand, der heilige Hände emporhebt und sagt, Herr, das kannst du nicht machen. Herr, komm und schau auf unsere Stadt. Komm und schau auf meine Verwandtschaft. Komm und schau auf mein Unternehmen, wo ich arbeite. Schau auf die Straßen, auf den Straßenzug, wo ich lebe. Schau auf die jungen Leute, die in den Tanken, an der Tankstelle rumhängen. Herr, das kann doch so nicht bleiben. Da gibt es nicht die betenden Leute. Und deshalb verkommt es. Und wir leben hier immer noch in einer Gegend, wo über viele Jahre und Jahrzehnte und Generationen gebetet wurde, wo Menschen heilige Hände emporgehoben haben. Vielleicht waren es nicht viele, aber es hat gereicht, weil Gott auf sie hört. Und hier ist ein königliches Priestertum. Ich meine, das macht einen Unterschied, ob es uns gibt oder nicht. Es macht zutiefst einen Unterschied. Und wenn wir uns versammeln, so wie heute Morgen, da ist so viel Kraft. Da ist so viel Kraft. Und wenn wir heilige Hände emporheben und sagen, Herr, das ist, was unser Anliegen ist. Schau auf unsere Stadt. Schau auf unsere Verwandtschaft. Schau auf unsere Freunde und Kollegen. Schau drauf, Herr, das kann so nicht bleiben. Schau, die brauchen Hilfe, Herr. Gott wird auf uns hören. Gott wird auf uns hören. Und es ist mir wichtig, dass wir wieder neu ergreifen und erkennen, welche Kraft im Volk Gottes ist. Und zwar unabhängig davon, in welchem Zustand wir sind. Habt ihr das gehört? Unabhängig davon, in welchem Zustand wir sind. Sobald wir anfangen zu erkennen, wer wir sind und so zu handeln, zu was uns Gott gemacht hat, ist sogar, wenn wir in einem schlechten Zustand sind, handelt Gott durch uns. Und es ist ein Trick des Teufels, dass er uns ständig vorhält, wie schwach wir sind, wie unzulänglich wir sind, wie fehlerhaft wir sind, wie unmöglich wir sind. Und wenn wir so wären wie die da drüben, dann könnte Gott mehr handeln. Und all so Zeug, das ist eine Trickkarte aus der Zauberwelt von Satan, die er immer wieder und immer wieder anwendet durch die Generationen, um dadurch das Volk Gottes zu schwächen, damit sie ja nicht aufstehen. Damit sie ja vergessen, wer sie eigentlich sind. Damit sie ja nicht handeln als dieses königliche Priestertum, zu dem sie von Gott gemacht sind. Und nicht aufgrund ihrer Vollkommenheit oder sonstiger Dinge, sondern aufgrund der Berufung Gottes. Interessant ist, ich erlebe immer wieder, wenn wir handeln gemäß dem, was wir sind, kommen wir auch in den Zustand dessen, was wir sind. Wenn wir uns vom Zustand abhängig machen, dann zieht uns der Zustand runter und wir vergessen, wer wir sind. Und wir können es nicht mal mehr sehen, wer wir sind. Und deshalb haben wir ja auch die Gegenwart Gottes, wo uns wieder klar wird, wer wir sind. Wir haben das Wort Gottes, das uns aufrichtet und uns stärkt. Einen Schritt weiter, nächste Folie bitte. Es ist auch ein bisschen lehrhaft heute Morgen. Eine kommt. Achso, okay. Gemeindlicher Dreiklang. Ich möchte euch mit drei Begriffe plagen heute Morgen. Die zum Thema Gemeinde. Das eine ist der Begriff Ekklesia. Das ist die Versammlung. Das ist das, was wir heute Morgen sind. Wir versammeln uns als ein königliches Priestertum, als ein heiliges Volk. Wir versammeln uns wohin denn? Aber wir versammeln uns im Achat Hotel. Nein, wir versammeln uns zu unserem Gott. Wir versammeln uns zu unserem Gott. Wir sammeln uns, um ihn anzubeten. Oder? Deshalb bist du gekommen heute Morgen, nehme ich an. Manche. Wir versammeln uns, um miteinander Gott anzubeten. Ohne jetzt in den ganzen Hintergrund zu gehen von Ekklesia, warum dieser Begriff verwendet wird, der übrigens in der Septuaginta, also der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, auch schon so verwendet wird für die Gemeinde, für die Versammlung des Gottesvolkes. Warum? Das war in Athen, war das die versammelte Bürgerschaft, die rechtmäßigen Bürger, die sich immer wieder versammelt haben, um zu regieren und um ihren Gott anzubeten und zu hören, was sie tun sollen. Ihr Gott war damals Zeus. Unser Gott ist der lebendige Herr, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das ist unser Gott. Und wir sind sein Volk. Und wir sind rechtmäßige Bürger des Reiches Gottes. Wisst ihr das? Warum? Weil du ihn empfangen hast. Weil du in diesen neuen Bund eingestiegen bist, den er uns angeboten hat. Deshalb, weil du Offenbarung davon bekommen hast in der Gnade Gottes, wer er ist. Und dass du ihn ergriffen hast. Den Erlöser Jesus. Und es macht dich zu seinem Volk. Das macht dich zu seinem Kind. Und sonst gar nichts. Sonst gar nichts. Und so sind wir eine rechtmäßige Bürgerschaft und versammeln uns zu unserem Gott. Wir stehen vor ihm und beten an. Und sagen, Herr, wir anerkennen deine Herrschaft. Wir erkennen deine Gottheit. Du bist unser Herr und Gott. Du bist unser Meister. Zu dir schauen wir. Dich beten wir an. Wir sind zusammengekommen, um dir Ehre zu geben und Lobpreis und Anerkennung und Wertschätzung. Wir orientieren uns wieder an dem, der unser Gott ist. Denn um uns herum sind so viele andere Götter, die angebetet werden und wir weggezogen werden, andere Götter zu dienen. Aber Herr, wir kommen immer wieder zusammen, um dich anzubeten. Um dir Ehre zu geben, uns auszurichten nach unserem Gott, dem lebendigen Gott. Und wir beten, Herr, dass du uns heute Offenbarung gibst, dass du heute zu uns redest, dass wir verstehen, was deine Gedanken sind, was du hineinlegen möchtest in dein Volk. Und wir erwarten, dass du heute redest. Und wenn wir zusammenkommen, dann sind wir auch da, um zu regieren. Das heißt, wir versammeln uns inmitten einer Stadt. Und beten an als rechtmäßige Bürger dieses Gottesvolkes. Und wir fangen an zu regieren, was sich vorher so ein bisschen angedeutet hat. Wir sprechen Dinge aus und sagen, Herr, das ist, was wir an Anliegen haben in unserer Stadt. Wir bringen es vor dich und sagen, Herr, da müssen wir was tun. Kann so nicht bleiben. Und Gottes Ohren werden groß, wenn sein Volk sich versammelt vor ihm. Und sein Herz ist weit für unsere Anliegen. So weit. Und wenn wir nur kommen für uns, Herr, berühre mich, das tut er auch. Aber dann regieren wir nicht, dann sind wir kein königliches Priestertum. Dann handeln wir nicht als königliches Priestertum. Sondern wir stehen hier als eine Versammlung vor dir und wir wissen, wozu du uns gemacht hast. Und wir machen einen Unterschied in dem Leben hier auf Erden, denn du willst, dass allen Menschen geholfen werde und nicht nur uns. Und das kommt mir ein bisschen zu kurz, auch bei den Gemeinden, in denen ich mich so bewege und sage, dieses Verständnis, diese Erkenntnis ist zu gering und deshalb passiert oft auch wenig. Wir regieren wenig mit und überlassen oft so vieles, was läuft in unserer Welt und Gesellschaft, überlassen wir so oft anderen Kräften. Man sagt, ja, der Herr wird schon was tun, wenn er will. Nein, er handelt ja durch uns. Er hat uns gesetzt, uns erwählt und geht nicht einfach an uns vorbei, so wie an Abraham auch nicht einfach vorbeigegangen ist, den er gesetzt hat. Und so braucht er uns, so komisch das klingt, aber er braucht uns. Und wenn wir so versammelt sind und sagen, hier gibt es ein Anliegen und wir versammeln uns und wir erheben unsere Hände und sprechen zum Vater im Himmel, dann wird er hören, sagt das Wort. Wenn zwei oder drei unter euch eins werden, worum sie bitten, ich will es tun. Ich will es tun. Aber Herr, in dem Zustand, nein, ich will es tun. Ekklesia. Ein zweiter Begriff, Koinonia. Werden wir vielleicht nachher noch ein paar Takte uns genauer angucken. Koinonia. Die teilende Gemeinschaft. Das heißt, sie hatten, Apostelgeschichte heißt es, sie kamen zusammen täglich. Das heißt nicht, dass alle jeden Tag zusammen waren, aber es gab täglich Versammlungen vom Volk Gottes. Und was sie dort taten war, sie hatten die Lehre der Apostel, sie hatten Gemeinschaft, sie brachen das Brot, das Abendmahl und sie blieben in den Gebeten. Sie hatten Gemeinschaft, hier steht Koinonia und wir gucken uns nachher kurz an, was Koinonia bedeutet. Gemeinschaft des Gottesvolkes ist auch ein wesentliches Element. Es geht nicht nur um die Versammlung. Es gibt auch zunehmend Gemeinden, die haben einfach einen geilen Gottesdienst. Ja, eine Mordsschau. Wahnsinnsgottesdienst. Toll, klasse, herrlich. Und ich gehe raus und bin gestärkt. Und das ist gut. Aber das ist nicht ausreichend und es ist nicht das Volle, was Gott in die Gemeinde hineingelegt hat. Sondern die Gemeinde ist auch eine teilende Gemeinschaft. Wir sind füreinander da. Gott handelt durch uns am anderen. Wir tragen einander, wir stärken einander, wir ermutigen einander, wir ermahnen einander, wir helfen einander, wir stehen zueinander. Wir öffnen uns füreinander. Aber das ist schwer, du hast ja keine Ahnung, wie das bei uns hier ist. Ach doch, das ist überall gleich. Und es ist nicht umsonst so. Von der Schrift her schon heißt es, nehmt einander auf, wie Christus euch aufgenommen hat. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Es ist nicht irgendwie, wir definieren Liebe, wir definieren das einander aufnehmen, sondern wie er uns aufgenommen hat. Und sofort sagst du, das geht ja gar nicht. Und du hängst dich an den Herrn und sagst, Herr, ich brauche deine Hilfe. Oder wir definieren das Wort Gottes um. Sagen, ja, das kann ich ja nicht so gemeint haben. Oder es ist mal dann in Glory Times, ja, jenseitig von allem. Dort wird es dann so sein, diese herrliche Lichtgemeinschaft des Volkes Gottes. Nein, 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 nein. Genau das macht den Unterschied, wenn sie die Liebe unter euch sehen. Und sie sagen, wie habt ihr denn das gemacht? Und ich sage, ich habe auch keine Ahnung. Aber ich habe so eine Liebe. Und ich merke, wie der Geist Gottes in mir wirkt, die Liebe Gottes ausgegossen durch den Heiligen Geist in mein Herz. Und ich liebe diesen komischen Menschen neben mir. Wirklich? Und du wunderst dich selber drüber. Ja. Denn es ist die Liebe Gottes. Und daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. So ihr diese Liebe untereinander habt. Und wir müssen sofort sagen, Herr, das geht nicht. Ich schaff's nicht. Halleluja, nein, du schaffst es nicht. Ich auch nicht. Aber wenn es doch das ist, was die Gemeinde des Herrn ist, Herr, dann musst du uns irgendwie helfen. Und der Herr kommt mit seiner Liebe und wäscht uns die Füße und sagt, jetzt fang dann einander die Füße zu waschen. Jetzt demütigt euch voreinander. Komm nicht zur Gemeinde und sagt, bin ich gespannt, was ich heute krieg. Sondern komm zur Gemeinde und sagt, bin gespannt, Herr, was du heute durch mich in deiner Liebe tust. Wie ich dem anderen die Füße waschen kann, wie ich dem anderen dienen kann, wie ich mich beugen kann für den anderen, um ihn zu erheben. Nehmt einander auf, nicht nehmt einander an, sagt der Luthertext, es ist zu schwach. Im Griechischen steht, nehmt einander auf. Ja, wir nehmen schon einander an. Du, ich nehme dich an und lass dich stehen. Ja, und da stehen die Christen, alle solo. Ja, lass dich stehen. Das ist der humanistische Geist, der lässt einander stehen, liberal, ja, tolerant. Das ist aber keine Liebe. Das ist keine Liebe. Das ist Abstand voreinander. Das ist, ich muss mich ja nicht mehr auf dich einlassen. Denn du stehst und ich stehe und wir lassen einander in Ruhe. Das ist nicht das Volk Gottes. Das Volk Gottes ist, ich nehme dich auf. Und dann merke ich, du liebes, was habe ich denn da aufgenommen? Aber sei herzlich willkommen. Irgendwie müssen wir das miteinander klarkriegen. Kriegen die Liebe Gottes, muss das sortieren und ordnen unter uns. Ich nehme dich auf. Und soll ich euch was sagen? Christus wirkt im Bruder. Christus wirkt im Bruder. Wenn du Jesus erleben willst, dann musst du die Brüder und die Schwestern aufnehmen. Du findest ihn nirgendwo anders. Denn Jesus ist in seinem Leib. Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jesus wohnt in seinem Tempel, in der Gemeinschaft des Leibes. Du findest ihn sonst nicht. Du findest irgendeinen Götzen, aber nicht Jesus. Jesus ist im Bruder. Das wollt ihr jetzt nicht hören, oder? Das ist er. Und du empfängst ihn nur, die Offenbarung des Herrn. Die Liebe Gottes. Die Wirkungen des Herrn empfängst du nur, wenn wir uns füreinander öffnen. Wenn wir einander aufnehmen. Denn der Herr offenbart sich dir und mir. Und wenn du etwas von der Offenbarung des Herrn haben möchtest, dann musst du den anderen aufnehmen, denn nur so empfängst du auch den Christus. Du kannst den Christus nicht lieben und haben ohne seinen Leib. Und sein Leib ist seine Gemeinde. Und deshalb, wenn wir uns scheuen vor der Koinonia, vor der teilenden Gemeinschaft, dann werden wir den Reichtum Jesu Christi niemals erleben. Und es betrifft übrigens auch die Gemeinschaft der Christen an einem Ort oder in anderen Zusammenhängen. Denn dort ist der Christus ja auch. Und dort hat sich der Herr auch offenbart. Und sie haben was vom Herrn empfangen, was der Herr auch uns schenken möchte.
Sagen, Herr, wenn der Herr mir was geben will, dann kann er das schon mir auch selber sagen.
Das ist Humanismus, das ist nicht Wort Gottes. Das ist Individualismus, das ist nicht die Gemeinschaft des Herrn. Der Herr hat es so gemacht, dass er gesagt hat, ich offenbare mich in meinem Leib. Und es kann sein, ob dir das passt oder nicht. Der eine Heilige Geist wirkt so, dass er heute die Lotte gebraucht und morgen die Uschi gebraucht und übermorgen Jürgen oder sonst irgendjemand und sagt, aber nur wenn es vom Jürgen kommt, dann empfange ich es. Dann geht halt der Rest an dir vorbei. Nur wenn wir einander aufnehmen, können wir auch das empfangen, was Christus durch den anderen tut. Und wenn es Hindernisse gibt, dass wir einander nicht aufnehmen können, dann lasst uns die Hindernisse mit aller Entschlossenheit wegräumen. Nicht einander Schuld zuschieben, sondern sagen, wir sind entschlossen, die Hindernisse wegzuräumen, denn ich möchte dich aufnehmen und ich möchte zu dir kommen, denn das Wort Gottes sagt uns das. Und wir wollen eine Koinonia, eine teilende Gemeinschaft bilden. Darin ist Kraft, daran wird die Welt erkennen, dass wir seine Jünger sind. Daran. Und du kannst predigen wie der Blöde, wenn das nicht erkannt wird, die Liebe Gottes unter uns, dann hat es keine Kraft. Hat es keine Kraft. Die Liebe Gottes unter uns. Und es macht uns verzweifelnd, weil wir die Liebe nicht produzieren können. Weil wir nicht einfach den richtigen Knopf drücken können, sondern wir brauchen die Gemeinschaft mit dem Herrn. Wir brauchen ihn so dringend. Herr, wenn das der Standard ist, wenn das möglich ist, dann brauche ich dich dringend, dringend, dringend. Damit ich den anderen wieder annehmen kann, wieder aufnehmen kann, wieder empfangen kann. Dass wir wieder zueinander kommen können. Und es ist immer leichter, Leute aufzunehmen, die man nicht kennt. Oder? Aber dem, genau, so der erste Eindruck. Hat so eine nette Gemeinde. Und du nimmst sie auf und denkst, ups, da gibt es ja auch Fehler. Sag, dann mache ich die Tür zu. Nein. Wir nehmen einander auf, wie Christus uns aufgenommen hat. Wie hat er uns denn aufgenommen? In dem Zustand, in dem wir waren, oder? Er hat uns empfangen und wir haben es gesungen, lädt uns ein an seinen Tisch. Aber Herr, ich bin doch nicht würdig, an deinen Tisch zu kommen. Ich habe dich gereinigt durch das Wasserbad meines Wortes. Ich habe dich fähig und würdig gemacht, an meinen Tisch zu kommen. Komm, an den Tisch. Und da sitzt eben der andere Bruder auch, in seinem komischen Zustand. Lasst uns einander aufnehmen, wie Jesus uns aufgenommen hat. Und das Dritte ist die Diaspora, das zerstreute Gottesvolk. Wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, und da werden wir dann schließen auch schon, wenn wir durch die Apostelgeschichte gehen, dann stellen wir fest, in Jerusalem, dort wo Pfingsten geschah, die Ausgießung des Heiligen Geistes, dass Petrus und die Apostel gepredigt haben. Da war Ekklesia, im Tempel haben sie sich versammelt und war das toll. Und dann trafen sie sich in den Häusern hin und her und haben teilende Gemeinschaft erlebt, sodass keiner unter ihnen war, der Mangel hatte an irgendeinem Gut. Wow. Da willst du nicht weg, oder? Da willst du bleiben. Da sagst du, das ist der Himmel auf Erden. Das ist herrlich. Und die Apostel dienen und die Anbetung Gottes und die Liebe untereinander. Und wenn ich Mangel habe, dann merke ich, dass der andere mir hilft und aushilft, sei es ein geistlicher Mangel oder materieller Mangel. Es geht uns allen miteinander so gut. Und da blieben sie. Und die Gemeinde wuchs und gedeihte und der Herr tat hinzu und es war klasse. Aber sie vergaßen eine Dimension. Der Herr möchte, dass allen Menschen geholfen werde. Er möchte nicht nur eine gewisse Gruppe sammeln und die halten dann durch, bis Jesus wiederkommt, sondern er möchte, dass die ganze Erde erfüllt wird mit der Herrlichkeit des Herrn. Er möchte, dass die Erkenntnis Gottes in allen Gassen und Straßen und Häusern sichtbar wird. Das ist seine Sehnsucht. Und deshalb hat er doch zu den Aposteln gesagt, hey Leute, Jerusalem, dann kommt Judäa dran, dann kommt Samaria und dann bis ans Ende der Erde. Aber auch die Apostel blieben in Jerusalem. Da gibt es ja so viel zu tun. Und der Herr musste eingreifen und erlaubte die Verfolgung, lass mich so formulieren, erlaubte die Verfolgung unter Saulus. Und Saulus fing an, die Gemeinde des Herrn, die Christen zu verfolgen. Jetzt war es plötzlich nicht mehr so angenehm. Und daraus entstand die Diaspora, die Zerstreuung. Die Zerstreuten wegen der Verfolgung von Saulus, die plötzlich nicht mehr sich treffen konnten. Das war plötzlich gefährlich, die mussten in den Untergrund gehen. Die mussten sich schützen, das war plötzlich schwierig, das Ganze. Im Tempel, du wusstest nicht genau, was passiert als nächstes. Und so fingen sie an, von Jerusalem wegzugehen und sich zu zerstreuen und wegzuziehen. Und die zerstreut waren, lesen wir im Wort, die fingen an, das Wort Gottes zu verkündigen an allen Orten und kamen bis nach Antiochia. Heidenland war das dann schon. Ja, Samaria, Judäa, Samaria bis ans Ende der Welt. Die fingen schon an, weit über die Grenzen von Israel hinauszukommen. Das zerstreute Gottesvolk. Und dort fing es jetzt wieder an, dass das Wort Gottes seine Kraft entfaltet hat. Das Evangelium gepredigt wurde. Dass etwas sichtbar wurde von der Kraft Gottes. Und interessanterweise in diesem Heidenland, die ja von Tuten und Blasen keine Ahnung hatten, dort entstand der Begriff Christen. Denn die in Antiochia sagten, ihr seid Christen. Warum? Weil Christus, 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 alles, was aus euch herausstrahlt, ist Jesus, 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 Jesus. Ja? Ihr redet davon, ihr handelt so, ihr liebt euch wie Jesus. Es ist alles Jesus. Ihr seid Christen. So nicht sie selber haben gesagt, wir sind Christen, sondern die anderen haben gesagt, ihr seid Christen. Im Heidenland. Und diese Diaspora, diese Zerstreuung, bedeutet, dass das Wort Gottes, dass der Leib Christi, dass die Lebendigkeit unseres Gottes sichtbar wird unter den Menschen, die ja nicht zur Ekklesia kommen, die auch nicht in die Koinonia mit einbezogen sind, der teilenden Gemeinschaft. Wie sollen sie hören, wie sollen sie verstehen, wie sollen sie sehen und erleben, was die Kraft Gottes ist, wenn wir nicht sichtbar machen, mitten unter ihnen, wer Jesus ist. Und es ist die Diaspora, die Zerstreuung. Eine Gemeinde ist dann gesund, wenn sie in allen drei Elementen lebt. Sie versammelt sich mit allem, was wir gesagt haben, und eine ganze Menge mehr. Sie bildet Koinonia, eine teilende Gemeinschaft. Wie immer sie das organisiert, ist unerheblich. Die Frage ist, ist es eine teilende Gemeinschaft? Und aber auch, wenn sie unter den Menschen lebt und agiert und dort Licht ist und Salz ist, wie es mal Jesus sagt. Wenn wir dort, wo du zerstreut bist, hinein in die Arbeitswelt, hinein in diesen Schmutz dieser Welt, hinein in diese Herausforderungen des Lebens, dort, wo der Herr uns hineinstreut, wie Salz hineingestreut wird in die Speise und nicht gesammelt wird, sondern hinein zerstreut wird, dort entfalten wir unsere Kraft und Wirkung. Dort wird Jesus Christus in uns sichtbar. Und von dort, und wenn du noch einen letzten Klick machst, bitte, von dort ist es dann der Antiochia-Weg. Wir kennen meistens den Jerusalem-Weg. Aus der Versammlung zur Koinonia und dann zur Zerstreuung, so wie wir in der Apostelgeschichte lesen. Das heißt, wir brauchen erst die starke Versammlung. Aus der heraus entstehen liebevolle, teilende Koinonia-Gemeinschaften. Und dann fangen wir an zu evangelisieren. Das ist okay, aber es gibt auch den anderen Weg. Nämlich dort, wo du bist, Dort, wo du bist, in der Zerstreuung, ja, in der Diaspora, dort lebst du lebendigen Glauben. Dort verkündigst du das Wort. Deshalb musst du nicht auf die Seifenkiste stehen und predigen, sondern du fängst an, Zeugnis zu geben. Du fängst an, etwas auszustrahlen von dieser Liebe Gottes. Du fängst an, gute Taten zu tun aus dieser Liebe Gottes. Du fängst an, dass allen Menschen geholfen werde, dass dieses Anliegen Gottes durch dich wirksam wird und sichtbar wird. Du fängst an, diesen Ruf Gottes ernst zu nehmen und einfach zu leben, egal welchen Zustand du hast. Du fängst einfach an. Sag, Herr, ich bin noch nicht so weit. Doch, du bist so weit. Sonst bist du nie so weit. Bist du nie. Fang an. Und von dort formiert sich dann wieder, wo Menschen berührt werden mit dem Evangelium, wo sie Offenbarung von Jesus empfangen, wo sie sich entscheiden, einzusteigen in diese Jüngerschaft, in diese Nachfolge. Dort entsteht wieder eine lebendige Zelle, eine Koinonia-Gruppe, wo man sich einander dient, füreinander da ist, miteinander Leben teilt, miteinander austeilt, geistliche Güter und materielle Güter, einander sich zu stärken und zu helfen. Und von dort gibt es eine Anzahl von Koinonia-Gruppen, bilden wieder eine Ekklesia, eine Versammlung, wo man sich trifft. Und so ist Mission übrigens entstanden. Ja? Und die brauchen wir heute wieder. Weil es so viele Landstriche gibt, wo nichts sichtbar wird von der Lebendigkeit, der Kraft, dem Wesen, dem Glück unseres Gottes. Und ich möchte euch einladen, auch hier euch wieder neu auszurichten, wieder neu bereit zu sein, zu empfangen. Sag, Herr, wir nehmen die Ekklesia ernst. Und es hat Kraft zu versammeln. Ich habe nicht immer Lust. Der Zustand ist nicht immer so. Dann sagt, ah ja, habe ich euren großen Bock. Aber wenn wir da sind und wenn wir anbeten, dann merken wir die Gegenwart Gottes und wir merken den Unterschied, den es macht. Lasst euch wieder drauf ein und sagt, Herr, auch wenn mir schwerfällt, auch wenn es schmerzhaft ist, auch wenn ich so meine Erfahrung gemacht habe, aber Herr, ich nehme den anderen auf. Du hast uns zusammengestellt als ein Leib. Und ich lasse mich drauf ein und ich brauche dich, Herr, da drin. Und ich werde Liebe austeilen. Ich werde das, was du in mich hineingelegt hast, was ich an Offenbarung Gottes habe, werde ich austeilen, mit anderen teilen. Und ich werde für andere da sein. Für meine Brüder und Schwestern da sein. Ich mache auf. Mache mich verletzbar. Ich mache auf. Und ich entscheide mich neu für den Leib des Herrn. Ich entscheide mich neu, mich darauf einzulassen, auf die Koinonia des Leibes Christi. Und Herr, wo immer du mich hin zerstreut hast, wo immer ich drinstehe im Leben, das passt mir eigentlich oft nicht. Aber Herr, ich verstehe, du brauchst hier das Licht, du brauchst hier das Salz. Du möchtest hier durch mich deine Herrlichkeit, deine Wahrheit, deine Hilfe ausbreiten. Es macht einen Unterschied, dass es mich gibt. Ich möchte, dass auch in meinem Betrieb die 10 Gerechten sind, Herr. Und dafür ringe ich und bete ich und dafür stehe ich, Herr. Und ich möchte dort etwas leben von der Kraft Gottes und brauche dich auch hier, Herr. Und entscheide dich für alle drei, für Ekklesia, Koinonia und Diaspora. Als Einzelne, aber auch Gemeinde, Treffpunkt Leben Bretten, entscheidet euch wieder neu und frisch für Ekklesia, Koinonia und Diaspora. Und dann entfaltet sich die ganze Kraft und die ganze Schönheit und die ganze Fülle des Leibes Christi, den er in uns hineingelegt hat, denn wir sind sein Tempel. Halleluja. Lass uns nochmal beten miteinander. Halleluja. Halleluja. Ich habe noch einen Vers, den ich vorher im Gebet, der mir ins Herz gefallen ist und den ich einfach beten möchte. Jesaja 52. Wach auf. Wach auf. Volk Gottes, Zion, wach auf. Ich bete, dass wir alle erweckt sind. Aufwachen. Aufwachen für das, was Gott tut, wach sind für das Wirken des Heiligen Geistes. Und ich segne jeden Einzelnen von uns mit dieser Wachheit. Wach auf, Volk Gottes. Wach auf, wenn du schläfst, wenn du schlummernd geworden bist, wenn du müde geworden bist, wenn deine Knie wankend geworden sind, wenn deine Knöchel umgeknickt sind, steh wieder auf, wach auf. Wach auf, denn du bist das Volk des Herrn, du bist Zion. Du bist die Stadt Gottes. Du bist das Volk des Herrn, ein königliches Priestertum. Auserwählt, berufen, gesetzt. Wach auf. Zieh an deine Stärke. Zieh an deine Stärke. Die Stärke, die du hast, sei stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieh an wieder neu deine Stärke. Sag nicht länger, ich kann doch nicht, ich pack's nicht, ich bin noch nicht so weit und all diese Dinge, sondern zieh an deine Stärke, die der Herr dir zur Verfügung gestellt hat, denn du bist sein Volk und er wohnt unter dir. Und er hat dich erfüllt und gestärkt durch den Heiligen Geist. Und er hat sich zu einem Volk gemacht, das Einfluss hat, eine Priesterschaft gemacht. Zieh deine Stärke an. Denn manche von euch haben angefangen, ein Kleid der Schwachheit um sich zu legen. Sie haben Kleider angezogen des Unheils. Auf dem Kopf tragt ihr Helme des Unheils, Gedanken, die euch selbst beeinflussen und euch schlecht machen, euch verdammen. Und durch euch auch andere verdammen, wo ihr schlecht übereinander redet, über andere redet. Das ist ein Helm des Unheils. Werft ihn weg, der gehört nicht mehr zu euch. Zieh an deine Stärke, zieh an den Helm des Heils. Hoffnung geht davon aus. Gedanken des Friedens. Weisungen Gottes. Gedanken der Offenbarung Gottes. Zieh deine Stärke an. Du bist oft so schwach und siehst keine Hoffnung mehr. Der Herr sagt, zieh deine Stärke an. Zieh sie an, nicht warte, bis Stärke kommt. Zieh sie an. Verstehe, wer du bist. Erkenne, zu wem ich dich gemacht habe. Es ist nicht von dir abhängig. Es ist nicht von deinem Zustand abhängig. Ich habe meine Stärke dir zur Verfügung gestellt. Zieh sie an. Kleide dich neu mit meinem Heil. Und schmücke dich herrlich, Jerusalem, du heilige Stadt. Schmücke dich herrlich, Volk Gottes. Schmücke dich herrlich, Treffpunkt Leben Brettin. Schmücke dich herrlich, du Kind Gottes. Schmücke dich herrlich. Denn du bist herrlich gemacht in dem Geliebten. Er hat seinen Namen auf dich gelegt. Hat dir einen Kopfschmuck angezogen. Hat dir die Ketten von seinem Reichtum um den Hals gehängt. Hat ausgesprochen, du bist mein. Schmücke dich herrlich. Denn du bist das Volk des Herrn. Du bist berufen. Du bist geliebt. Du bist aufgenommen, ein für alle Mal. Schmücke dich herrlich. Wie eine Braut sich schmückt, schmücke dich herrlich. Und schüttle den Staub ab. Steh auf, du Gefangene, mach dich los von den Fesseln des Halses. Mach dich los, du bist nicht berufen, gefangen zu sein und angekettet zu sein, sondern reiß diese Fesseln von dir. Sag, jetzt ist Schluss, denn der Herr, mein Gott, ist mit mir. Er hat mich gesetzt und berufen. Er hat mich erlöst. Durch die Kraft seines Blutes bin ich frei. Und ich spreche Segen und Kraft aus über euch, dort, wo eure Bindungen sind, dort, wo eure Ketten um den Hals gelegt sind. Dort, wo ihr euch selbst Ketten um den Hals gelegt habt, gesagt, ich will nicht mehr leben. Wo ihr Worte ausgesprochen habt, der Verdammnis über euch selbst. Weg mit diesen Ketten im Namen Jesu. Und dort, wo ihr keinen Atem mehr bekommt, wo euch die Luft ausgegangen ist, der Herr stärke euch und wir nehmen diesen einengenden Panzer weg von der Seele, sodass ihr wieder atmen könnt und sagt, meine Seele, erhebe dich im Herrn. Sei stark in dem Herrn, deinem Gott. Sprech Freiheit aus über dem Volk Gottes. Freiheit über eure Gemeinschaft. Freiheit über euren Gedanken. Freiheit über euren Emotionen. Freiheit für die Berufungen, die Gott hineingelegt hat in eure Mitte. Freiheit. Steh auf, Tochter Zion. Vielleicht können wir das jetzt auch noch praktisch tun zum Abschluss des Gottesdienstes, dass wir miteinander aufstehen. Wenn es dir zwar auch ein Anliegen ist, ich möchte es nicht jetzt gruppendynamisch nur machen, sondern als eine Reaktion, eine mögliche Reaktion. Ich stehe auf, weil Gott mich erwählt hat. Wir sind sein Volk, Halleluja. Und wir beten noch einmal an, in einem abschließenden Lied, wenn du eins hast, Jürgen. Und stehen als sein Volk, als seine Gemeinde. Ekklesia des Herrn, königliches Priestertum. Halleluja.